Weihnachten rückt näher. Wen freut das? Durchaus gemischt, ja, genau. Jedes Jahr zu Weihnachten stellt sich die Frage, was kann man denn noch schenken? Oder? Wenn man meine Mama danach fragt, die ist inzwischen 92, aber das ist schon länger, dann hat sie jedes Mal darauf gesagt, ich habe schon alles, ich brauche nichts. Wer schon alles hat, der braucht nichts mehr. Wenn man dann trotzdem ja, wenn man ja nun was schenken will, dann ist die Motivation, ein Geschenk zu kaufen, ja nun nicht so besonders groß, ne? Wenn jemand sagt, ich habe schon alles. Man geht so mehr lust- und ziellos umher und hofft doch noch in dem einen oder anderen Geschäft was zu entdecken. Wie anders ist das, wenn du eine Idee hast und du denkst, oh Mensch, das könnte dem richtig Freude machen. Und du gehst los und suchst voll Begeisterung, voll Leidenschaft und sagst, Mensch, ich will genau das haben und das wird dem Freude machen. Du freust dich eigentlich vorher schon, du bist richtig begeistert. Das ist doch was ganz anderes. Die Vorfreude macht dich richtig kribbelig. Du wartest auf den Tag, wenn er es endlich auspackt. Oder? Kennt ihr gar nicht? Du fragst dich, Mensch, hoffentlich freut er sich genauso wie ich darüber. Genau. Und wenn der Tag dann kommt, Bescherung ist ja immer erst abends, ne? Ja, aber der Tag ist da und die Aufregung steigt. Und dann ist es endlich soweit. Wann packt das endlich aus? Was wird seine Reaktion sein? Du bist noch ganz gespannt. Und dann sitzt derjenige da, träge und freudlos. Ich habe gar keine Lust, irgendwas auszupacken. Ich habe doch sowieso schon alles. Was könnte mir denn noch Freude machen? Wie fühlst du dich dann? Oh, echt. So wie so eine kalte Dusche in dem Moment, ne? Die ganze Mühe, die ganze Vorfreude umsonst, auf einmal alles weg. Da vergeht ja manche die Lust aufs Schenken, oder? Und jetzt erinnere dich mal an letzten Sonntag. So ähnlich muss sich der Vater gefühlt haben, als er uns gesagt hat, ich bin traurig über euch. Ich bin traurig über euch. Er wollte uns was schenken. Er hat sich darauf vorbereitet. Er hat sich darauf gefreut. Und wie sitzen wir da? Oft genug? Träge und müde. Und ich habe doch schon alles. Und das hat ihn traurig gemacht. Ich wundere mich und ich freue mich darüber. Und ich bin dankbar dafür, dass er uns nicht aufgibt. Dass er immer noch da ist. Und dass er immer noch bereit ist, sowas zu schenken. Dass er jeden Sonntag da ist und sich wieder freut. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast, wenn es mehr gibt. Ich glaube, das ist nämlich das Problem, was wir haben. Zumindest habe ich darüber nachgedacht und mir ist so, wir denken, wir haben eigentlich schon alles. Wir sind erlöst, wir haben Jesus schon bekommen. Was kann denn noch groß kommen? Gib dich nicht mit dem zufrieden, wenn es noch mehr gibt. Das ist eine Haltung, die wir haben. Und ich möchte mal ein paar Beispiele geben für diese Haltung. Wenn jemand zufrieden ist mit dem, was er hat. Gott hat das eigentlich von Anfang an mit uns Menschen so erlebt. Ich mache das mal an seinem Volk fest. Er hat dieses Volk, sein Volk, das Volk Israel, er hat es eigentlich erst gebildet. Es war nicht da von alleine, sondern er hat es erst ins Leben gerufen. Er hat Abraham gerufen und aus Abrahams Nachkommen ist dieses Volk entstanden, Stück für Stück. Als sie unterdrückt wurden in Ägypten, hat er sie befreit, hat sie erlöst, um ihnen ein eigenes Land zu schenken. Ein Land, was ihnen gehört, wo sie wohnen dürfen, wo sie nicht unter Unterdrückung leiden müssen. Eigentlich hätte dieses Volk jubeln müssen und sagen, Herr, danke dafür. Danke für das, was du uns schenken willst. Sie haben nicht drum gebeten, sie haben nicht geschrien darum, sie haben nicht irgendwas dafür getan, dass sie es kriegen konnten. Gott hat es ihnen einfach so angeboten und wollte es ihnen schenken. Sie hätten sagen können, so endlich frei, endlich zu Hause, endlich satt werden, endlich fürs eigene Geld arbeiten dürfen. In Ägypten mussten sie alles abgeben. Sie waren richtig Sklaven, unterdrückt. Ihre Kinder sind umgebracht worden. So, und Gott sagt, ich mache euch frei, ich führe euch in euer eigenes Land, wo ihr wohnen dürft. Dieses Ziel, was Gott ihnen versprochen hatte, das haben sie leider immer wieder aus den Augen verloren. Ihnen ging es viel zu oft nur darum, ihre aktuelle Not und ihre Bedürfnisse zu stillen, anstatt ein bisschen weiter zu gucken und sagen, ich möchte dahin. Sie wollten einen Gott. Sie kannten Gott doch. Und sie wollten diesen Gott. Aber wenn er sich mal eine Zeit lang nicht offenbarte, als Mose auf dem Berg war und sie ein paar Wochen nichts von ihm gehört haben, was haben sie da gemacht? Wir wollen noch einen Gott. Wir wollen einen Gott, den wir sehen können und anfassen können. Also haben sie sich ein goldenes Kalb gegossen. Den konnten sie überall mitnehmen, der war immer da. Ja, aber tot. Sie gaben sich mit Gold zufrieden, statt nach dem lebendigen Gott zu hungern und auf ihn zu warten. Sie hätten so viel mehr haben können, aber sie haben das genommen, was sie vor Augen hatten. Später, als sie Hunger und Durst hatten, und das passiert nun mal in der Wüste, da gibt es nicht überall an jeder Ecke einen McDonald's, hatten sie Hunger und Durst. Da war das Verlangen nach zu essen und zu trinken viel größer als das Verlangen nach Gott. Sie schimpften. Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, da hatten wir alles. Da hatten wir zu essen und zu trinken und da ging es uns ja so gut. Ging es ihnen da wirklich so gut? Haben sie das waren vielleicht ein paar Monate her, hatten sie da schon alles vergessen, wie es ihnen da ging? Aber sie haben nur auf das geguckt. Ja, wir hatten zu essen und zu trinken. Sie sind nicht verhungert, das stimmt. Alles andere hatten sie ausgeblendet. Nur den Fokus da drauf. Und sie haben geschrien und haben sich bei Gott beschwert und haben ihm Vorwürfe gemacht. Wieso müssen wir hier sterben? Wieso hast du es aus Ägypten geführt? Und Gott ließ sich erweichen und hat ihnen Essen geschickt. Die Wachteln kamen und Mose durfte an den Felsen hauen und das Wasser floss. Und sie waren glücklich. Und sie stürzten sich gierig auf das Essen und tranken, als wenn sie noch nie was getrunken hätten. Und steht da irgendwo ein Wort davon, dass sie Gott dafür gedankt haben? Es ging ihm nur darum, den Hunger und den Durst zu stillen. Sie gaben sich mit Wasser und Fleisch zufrieden, anstatt dem zu danken, der dafür gesorgt hat, dass sie zu essen hatten. Wie viel mehr? Und sie haben nicht geglaubt, dass Gott sie versorgt. Sie haben ihn verlassen. Sie haben nur Hauptsache was zu essen. Irgendwann waren sie ja angekommen an der Grenze des Landes, was sie einnehmen sollten. Und dann haben sie das Land erkundschaftet und dann waren die Bewohner viel zu gefährlich. Nein, das schaffen wir nicht. Da kommen wir nicht rein. Sie hatten schon längst vergessen, was Gott ihnen versprochen hatte. Gott hat gesagt, ich gebe euch das Land. Nein, da kommen wir nicht rein, das schaffen wir nicht. Sie haben nicht mehr auf Gott geschaut, sie haben schon wieder nur auf sich geschaut. Was kann ich schon schaffen? Bin ich stark genug? Wieso du? Gott hat gesagt, ihr kommt da rein. Das hatten sie vollkommen aus dem Blick verloren. Und sie haben sich geweigert, das Geschenk anzunehmen, was Gott ihnen gemacht hat. Sie gaben sich mit dem zufrieden, was sie hatten. Und in dem Moment hatten sie nur wirklich wenig. 40 waren es noch nicht, das kam danach. Sie waren durch die Wüste gewandert, ein paar Monate lang. Sie hatten das, was sie an Heimat in Ägypten, das hatten sie aufgegeben. Sie hatten ein paar Zelte und Vieh und lebten in der Wüste, wo nicht viel wuchs. Wo sie zwar von Gott versorgt waren, sie hatten wirklich alles, was sie brauchen, aber das war nicht viel. Das Land, was wirklich fruchtbar war, das lag vor ihnen. Aber sie gaben sich mit der Wüste zufrieden, weil sie Gott nicht mehr im Blick hatten. Anstatt zu sagen, Gott, danke dafür, dass du mich beschenken willst. Und du wirst es machen. Ich weiß nicht wie, aber du wirst es machen. Das sollte uns zu denken geben. Ich weiß, wir sind nicht das Volk Israel, wir leben nicht mehr in der Zeit. Wir brauchen nicht durch die Wüste wandern. Aber wir können das als Beispiel nehmen und uns überlegen, welche Haltung haben wir eigentlich Gott gegenüber? Will ich manchmal nur das, was mich gerade im Moment plagt, oder gucke ich ein Stück weiter? Gucke ich auf Gott? Gucke ich auf das, was er mir geschenkt hat? Wie gut er es mit mir meint, wie sehr er mich liebt. Und selbst wenn ich im Moment Mangel spüre, wenn ich im Moment nicht alles habe, was ich brauche, kann ich ihm trotzdem sagen, Herr, du sorgst für mich. Du bist mein Schutz, meine Rettung und mein Heiler. Es war nicht nur das Volk Israel, das so gehandelt hat. Es gibt noch wir alle, und da können wir uns ruhig mit einschließen. Es gibt jemanden, die das größte Geschenk abgelehnt haben, was es überhaupt gab. Ich lese uns das mal, Johannes 1, Verse 10 bis 12. Es lohnt sich übrigens mal, das Ganze zu lesen. Ich lese jetzt mal nur diese beiden Verse. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier ist von Jesus die Rede. Jesus war das größte Geschenk, was Gott uns überhaupt jemals machen konnte. Weil wir sind verloren ohne ihn. Ohne Gott sind wir verloren. Wir haben unsere 80 Jahre hier auf der Erde und dann ist Ende. Dann landen wir in der Hölle. Weil ohne Gott, ohne Erlösung, ohne dass wir unsere Sünden loswerden, kommen wir nicht in den Himmel. Das ist nun mal so. So, und der einzige andere Ort, wo wir hinkommen können, ist die Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Grauzone. Es gibt nur Himmel, Hölle und Himmel am Ende. So, deswegen, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, ohne dass wir darum gebeten haben, ohne dass wir darum geschrien hätten. Er hat ihn uns einfach geschenkt und gesagt, ich will euch erlösen, ich will euch meine Liebe geben. Und was haben die meisten Menschen gemacht? Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht erkannt als Sohn Gottes. Sie haben ihn als unbedeutend und wertlos gesehen. Was ist das schon? Ein kleines Baby. Und ganz ehrlich, ich muss daran denken, bevor ich Jesus erkannt habe, da wollte ich von Jesus nicht viel wissen. Ich war auch in der Kirche als Kind, mindestens zu Weihnachten. Es war eine schöne Atmosphäre, tolle, der schöne Tannenbaum und die Kerzen und die schönen Lieder und dann die Geschenke. Von Jesus? Ja klar, wir hatten Jesus in der Krippe. Wir hatten sogar zu Hause, wir haben ja immer noch, eine schöne Krippe gebaut. Ich wusste eigentlich, worum es ging. Aber ich kannte Jesus nicht. Ich kannte dieses Baby nicht, was da liegt. Wusste nicht, was damit zu tun hatte. Ich habe ihn im Grunde als unbedeutend und wertlos geachtet. Ich habe das Geschenk, was Gott mir gemacht hat, nicht ausgepackt. Versteht ihr? Die meisten, die ihn nicht angenommen haben, das Annehmen, das ist das Auspacken des Geschenkes. Zu sagen, ja, Jesus, du bist Gottes Sohn, du bist gekommen, mich zu erlösen und ich gebe dir mein Leben. Das, was wir vorhin gesungen haben, ich gebe dir mein Leben. Das heißt, das Geschenk auspacken. Und wir haben es, wie viele haben es nicht ausgepackt? Die, die es ausgepackt haben, die haben den Inhalt entdeckt. Die haben entdeckt, dass sie erlöst werden. Und das kann man nicht erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Ja, man kann sagen, ich werde meine Sünden los, aber was das bedeutet, wie man das erlebt, das kann man eigentlich kaum erklären. Und ich bin Kind Gottes geworden. Wie soll man das erklären? Das musst du erleben. Und dann weißt du, was das bedeutet. Ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt, ohne Ende. Der immer wieder zu mir spricht, der mich leitet, der mich führt, der mich schützt, der mich heilt. All das gehört dazu. Und der mir immer wieder begegnet. Das ist nicht nur einmal zu Anfang, sondern er will mein Leben begleiten, immer wieder. Jeden Tag neu. Wie gesagt, die meisten haben das Geschenk nicht ausgepackt. Die haben die Hülle genommen. Und die Hülle mehr geachtet als den Inhalt. Wisst ihr, das, was wir an Weihnachten feiern mit Tannenbaum und mit Geschenken und mit Feiern und Kerzen und Adventskranz vorher und all diesen Geschichten. Das ist die Hülle. Das ist nett. Das ist schön. Ein Geschenk, was schön eingepackt ist, doch viel angenehmer. Das macht Lust darauf, das auszupacken, oder? Stell dir mal vor, du kriegst ein Geschenk und das ist nicht eingepackt. Das ist blöd, ne? Hier hast du. Ne? Nein, aber schön eingepackt. Aber was ist denn die Hülle wert? Geschenkpapier bei Aldi, die 5 Meter oder 4 Meter, 3 Meter, 1,29, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe keines gekauft. Aber das ist doch nichts wert. Die Hülle ist nichts wert, aber sie sieht schön aus. Sie macht Hunger auf das, was da drin ist. So, der Weihnachtsbaum und alles, was da drum, die Feiern und die Lieder, das ist die Hülle. Wenn wir da stehen bleiben, die Weihnachtsmärkte, die ganze, ne, wir haben jetzt auch einen Stern im Fenster hängen. Ich finde es schön. Das sieht richtig toll aus. Aber das ist die Hülle. Und wenn ich nicht den Inhalt entdecke und nicht den Inhalt auspacke, was nützt es mir denn? Dann gucke ich das Geschenk an, aber nur das Geschenkpapier. Und da bleibe ich stehen. Und wie viele Leute bleiben an der Stelle stehen? Was gibt es für einen Frust nach Weihnachten, wenn alles wieder vorbei ist? Da müssen alles wieder umgetauscht werden. Ne? Unser Gottesdienst, alles, was hier im Gottesdienst stattfindet, ist die äußere Hülle. Versteht ihr, was ich meine? Der Lobpreis ist die äußere Hülle. Es sei denn, ich komme im Lobpreis und begegne Gott. Dann fange ich an auszupacken. Aber die Lieder zu singen, nur zu singen, ist, ich gucke mir das Geschenk an. Und wenn ich zum Gottesdienst komme und sage, so, ich setze mich hier hin und mal gucken, was da kommt, dann gucke ich die Hülle an, mehr nicht. Aber es geht nicht darum, die Hülle anzugucken, sondern auszupacken und Gott zu erleben. Gott ist hier. Der Vater ist hier und er will uns seine Liebe zeigen. Und wenn ich die nicht erlebe, dann habe ich nur die Hülle angeguckt. Was nützt mir das? Und wenn ich sage, ich habe schon alles, dann werde ich das Geschenk nicht auspacken. Um das Geschenk auszupacken, musst du dein Herz öffnen und Gott suchen. Und die äußere Hülle, der Gottesdienst, all das, was stattfindet, von der Moderation, vom Lobpreis her, von all dem, auch selbst Abendmahl. Ich kann das Abendmahl nehmen und Gott trotzdem nicht begegnen. Wenn ich es nur als Abendmahl, wenn ich es nur als Form betrachte. Ich muss ihn suchen. Ich muss offen sein. Herr, rede du zu mir. Begegne du mir. Berühre du mein Herz. Und dann werde ich ihn erleben. Weil er, wenn wir ihn einladen, dann wird er sich finden lassen. Lass uns bitte nicht bei der äußeren Hülle stehen bleiben, nicht beim Geschenk stehen bleiben. Wir müssen unsere Bedürftigkeit erkennen. Wenn wir sagen, ich habe schon alles, dann bin ich sehr arm dran. Dann erkenne ich nicht, was mir noch fehlt. Und ich will nichts mehr haben, ich habe keine Sehnsucht danach mehr. Und ich gebe zu, je länger ich Christ bin, desto leichter komme ich in diese Haltung, ich weiß doch schon alles und ich habe doch schon alles. Wie dumm. Wie dumm. Im Neuen Testament ist von einer Stadt die Rede, die damals sehr reich war. Der Grund dafür war eine geologische Besonderheit, die 8 Kilometer entfernt lag. Auf einem Berg sprudelte eine heiße Mineralquelle. In dem Wasser waren Mineralstoffe, mit denen man Stoffe rot färben konnte. Das war eine Besonderheit damals. Normalerweise konnte man Stoffe nur mit der Purpurschnecke rot färben und die Extrakte aus dieser Purpurschnecke, die waren ungeheuer teuer. Das heißt, rote Stoffe waren ungeheuer teuer. Und dadurch, dass man das in diesem Wasser rot machen konnte, haben die richtig viel Geld verdient, weil das viel günstiger war. Die haben richtig Kohle gemacht damit. Das war ein Geschenk. Dazu waren da Inhaltsstoffe drin, die gesund waren. Und daraus haben sie eine Augensalbe gemacht. Und das war eine richtig gute Augensalbe. Also wer Augenprobleme hatte, der kam dahin und hat sich Augensalbe gekauft. Und das Wasser, wie gesagt, das war heiß und man konnte darin baden. Ich meine, heute wir baden ja oder wir duschen und das heiße Wasser kommt einfach so, ne, aus der Leitung. Das war damals nicht so. Da hatte man keine Heizung im Keller. Wenn man warmes Wasser haben wollte, dann musste man Feuer machen. Richtig ordentlich, das war richtig aufwendig. Das kam da aus der Erde raus. Wie toll. So, und damit sie nicht so weit laufen mussten, haben sie eine Wasserleitung gebaut. Nicht so wie heute, sondern das war ein bisschen aufwendiger damals. Aber sie haben das gemacht, 8 Kilometer. Dann brauchten sie nicht immer zu den Quellen, sondern das Wasser kam zu ihnen. Dass das bei den 8 Kilometern noch ein bisschen abkühlte, haben sie in Kauf genommen. So, diese Stadt wurde reich dadurch, dass alle Leute wussten, was man da kaufen konnte, was man da mitnehmen konnte, und deswegen waren die total wohlhabend. Also alle Bewohner, die, wenn sie nicht ganz dumm waren, haben sich irgendwo daran beteiligt, und wenn es Zimmer zur Verfügung stellen für die Touristen, die da kommen. Ne? Die haben also richtig Kohle gemacht. In dieser Stadt gab es auch eine Gemeinde, die entstanden war. Und zu dieser Gemeinde spricht Jesus. Und er nimmt diese Gegebenheiten, die da sind, die ich euch gerade erklärt habe, die nimmt er als Beispiel dafür, dass er ihnen etwas vor Augen führt, ihre geistliche Situation vor Augen führt. Und das lese ich jetzt mal. Steht in der Offenbarung, Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Wir wissen, wer das sagt, ne? Das ist Jesus. Der Ursprung von allem. Wir haben das eben gelesen im Johannes. Er hat die ganze Welt geschaffen. Durch ihn besteht diese Welt. Der Ursprung von allem, das ist Jesus. So, und der spricht hier. Ich kenne dein Tun und ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Und darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Und darum, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und wieder sehen kannst. Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Merkt ihr die Anspielung, die Jesus hier gibt? Er nutzt die Situation der Stadt, er kennt die Stadt ganz genau und er nimmt diese Besonderheiten dieser Stadt und führt ihnen ihre geistliche Situation vor Augen. Sie waren abgekühlt. Sie hatten mal begeistert und leidenschaftlich für Jesus waren sie und sind ihm gefolgt und haben getan, was er wollte, mit Leidenschaft, wie Kinder, begeistert. Ich weiß noch, als Kind habe ich Geschenke immer total gerne ausgepackt und war begeistert. Mit dem Alter nimmt das ab. Mit dem geistlichen Alter nimmt auch so manches ab. Auch an Begeisterung und Leidenschaft. Und Jesus sagt mal an einer Stelle, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, denkt an eure erste Liebe, an eure erste Leidenschaft. So, sie waren kalt geworden, sie waren abgekühlt. Das Bild, was dahinter steckt, die Quelle war heiß. Aber sie hatten sich eine Möglichkeit geschaffen, das Wasser auch so zu genießen. Und sie waren zufrieden mit dem lauwarmen Wasser, was da ankam. Lauwarm. Sie waren mit ihrem geistigen Zustand zufrieden. Ich habe doch alles, was ich brauche. Was brauche ich denn noch mehr? Jesus hat mich doch erlöst. Ich komme doch in den Himmel. Und wenn ich sonntags einen Gottesdienst besuche, dann reicht doch das. Ist das Leidenschaft? Das ist so gerade mal den Stand halten, den ich habe, aber nicht mehr. Und Jesus möchte, dass wir sein Reich voranbringen, dass wir ihm folgen, dass wir das, was wir haben, was er uns geschenkt hat an Gaben, dass wir das einsetzen zum Wohl seines Reiches, damit sein Reich gebaut wird, mit Leidenschaft. Er sagt, wärt ihr doch wenigstens kalt geworden. Entweder das eine oder das andere, aber nicht so mittendrin. Nicht lau werden. Weißt du, die Lauen, die fühlen sich wohl. Die haben keinen Hunger mehr. Die haben kein Bedürfnis mehr. Die wollen nichts. Da kannst du sagen, was du willst, da kommt nichts. Wenn du kalt bist und frierst und dir bietet jemand Wärme an, dann wirst du nicht dreimal überlegen, oder? Geh mal 2 Stunden auf dem Weihnachtsmarkt rum bei der Kälte. Und der Glühwein macht das auch nicht wärmer. Da frierst du irgendwann. Und wenn du sagst, dann komm, lass uns nach Hause gehen, hier ist so kalt. Und du freust dich auf die Wärme, da wirst du nicht lange überlegen. Du gehst in die Wärme, ja, und wärmst dich wieder auf. Aber wenn du so lauwarm bist, dann sag, ach, das halte ich aus. Verstehst du? Es reizt dich nicht. Und wenn Jesus dir dann anbietet, komm, ich gebe dir neue Leidenschaft. Och, das reicht, Jesus, mehr brauche ich gar nicht. Versteht ihr? Genau das war. Entweder kalt, dann kann ich dich erreichen, dann kann ich dir was anbieten. Oder heiß, und dann brauche ich dir nichts anbieten, weil du bist heiß, du willst. Aber der Weg, die 8 Kilometer zur Quelle, um im heißen Wasser zu baden, das war ihm zu weit. Keine Mühe mehr. Ich habe schon so oft gehört, ich kann doch auch Gottesdienste im Fernsehen angucken. Ja, das kannst du. Richtig. Stimmt. Du machst dir nicht mehr die Mühe, zum Gottesdienst zu fahren. Ich rede ja nicht von euch, ihr seid ja hier. Und ich sage dir, die Gottesdienste, die im Fernsehen übertragen werden, dieses Niveau, das können wir gar nicht erreichen. Das kriegen wir nicht hin. Ich habe den Anspruch auch ehrlich gesagt nicht. Weißt du, die Musik ist so perfekt. Wenn ich Nefi sagen würde, mach so eine Musik, ich würde mich schämen, weil ich kann das von Nefi gar nicht erwarten. Nefi macht das nebenher und alle anderen auch. Und ich freue mich darüber, dass sie das macht, weil das ist viel persönlicher und viel direkter. So, das Niveau erreichen wir nicht. Aber weißt du, Gott ist hier. Und Gott redet. Und ob er dich im Fernsehen so erreichen kann, ob du da so heiß bist, für jemanden, der nicht anders kann, ja, der keine Möglichkeit hat, ist das viel besser als gar nichts, gar keine Frage. Versteht mich bitte richtig. Ja? Aber jemand, der kann, habe ich noch die Leidenschaft, etwas auf mich zu nehmen, früh aufzustehen und dahin zu gehen, damit ich was erlebe, damit ich das Geschenk kriege, was Gott für mich bereitet hat. Die Christen in Laodicea hielten sich für reich. Die waren ja reich, vom rein materiellen her. Aber was Jesus hier meint, ihr haltet euch für so reich. Und er meint das geistlich. Wir haben doch alles. Wir haben doch Jesus, wir haben eine Bibel. Wir schöpfen noch aus der Fülle. Wir gehören zu einer Gemeinde. Wenn dir das reicht, du bist so arm. Und das sagt er ihnen. Du bist so arm, wenn du sagst, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Einmal erlöst sein, das reicht nicht. Verstehst du, was ich meine? Jesus hat noch so viel mehr für uns. Ein Leben lang geistlich wachsen. Ich habe ja ein Problem, wenn die Wirtschaft immer sagt, wir wollen weiter wachsen und immer mehr und immer mehr. Aber geistlich gesehen, ich finde das so gut. Und wenn wir stehen bleiben, fangen wir an zu sterben. Wir brauchen geistliches Wachstum. Wir brauchen immer, jeden Tag mehr. Und warum? Weil Jesus uns liebt und uns Gutes tun will. Mit jedem geistlichen Wachstum werden wir Jesus ähnlicher und können mehr für ihn tun. Und wir lieben mehr, was wir möchten, was wir gerne haben. Sie haben ihr ewiges Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie meinten, sie wären reich. Jesus sagt, wenn du deine Haltung nicht änderst, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Was heißt denn das? Kannst du mal drüber nachdenken, was das heißt? Ich finde das eine ziemlich harte Ansprache von Jesus. Und Jesus ausgespuckt zu werden, also angespuckt zu werden ist schon schlimm genug, aber ausgespuckt zu werden ist ja noch viel schlimmer. Was spucke ich denn aus? Muss ich nicht viel zu sagen. Und wenn ich sage, ich habe alles, was ich brauche, dann erkenne ich nicht, wie bedürftig ich bin, wie sehr ich auf ihn angewiesen bin. Ich kriege alles selber hin, sage ich dadurch. So, wir erkennen es nicht. Warum empfiehlt Jesus Augensalbe? Weil ich blind geworden bin, geistlich blind. Ich erkenne nicht mehr das, was Gott mir geben will. Und sie sollten nicht die Augensalbe aus Laodicea nehmen, sondern von ihm. Das Gold, sie waren ja reich, sie hatten Gold. Aber er sagt, geläutertes Gold. Verlass dich nicht auf dein Reichtum. Ich musste da so tatsächlich drüber nachdenken. Das ist mit eins der Probleme von Reichtum. Wenn ich Wohlstand habe, dann brauche ich nichts mehr. Ich weiß, die Reichen wollen immer reicher werden, ne? Aber es reizt doch nichts mehr. Ob ich nur 1 Million oder 5 Millionen oder 1 Milliarde habe, es macht mich doch nicht glücklicher. Es reizt mich nicht. Und die geben mir Geld dann wirklich auch so um, weil es nichts wert ist. Wenn ich so viel habe, dann ist es nichts mehr wert. So, Reichtum macht dich nicht glücklich. Das macht dich eher lau. So, und sie meinten, sie hätten alles, geistig gesehen. Kaufe Gold, geläutertes Gold. Ja, Sehnsucht danach, Herr, du hast noch mehr für mich. Die weißen Kleider, er sagt, ihr braucht weiße Kleider, weil ihr nackt seid. Wieso, wir haben doch Stoff genug, wir haben sogar roten Stoff, wir machen den selbst. Wir haben was anzuziehen. Ihr seid so nackt, sagt er. Was heißt denn, weiße Kleider zu haben? Das heißt, gute Werke zu haben, das heißt, Werke der Gerechtigkeit. Das zu tun, was Gott will. Und wenn Jesus hier sagt, ihr seid nackt, dann heißt das, sie tun das nicht. Sie haben nichts vorzuweisen. Und mal ganz ehrlich, was können wir denn vorweisen? Was können wir denn Jesus sagen, was ich Gutes für dich getan habe? Also alles Gute, was ich getan habe oder was ich tue, muss ich sagen, das ist Gnade, was der Herr mir geschenkt hat. Aber ich habe es nicht aus mir herausgetan. So, wenn ich meine, ich könnte was Gutes tun, ich wäre so gut, ich würde so toll, dann verkenne ich, dass der Herr mich befähigt dazu, mir die Kraft gibt, mir die Liebe gibt, das zu tun. Und wenn ich meine, ich würde das von mir aus tun, dann bin ich arm und nackt. Und dann brauche ich weiße Kleider der Gerechtigkeit, dass der Herr mir vergibt, mein Hochmut und mein Stolz, weil ich meine, es wäre von mir. So, wenn wir meinen, alles zu haben oder genug zu haben, alles zu haben, wird vielleicht keiner sagen, aber wenn ich sage, ich habe genug, mehr brauche ich nicht, dann müssen wir unsere Haltung überdenken. Wie hochmütig ist das, wenn wir uns angucken, was Jesus an Herrlichkeit für uns bereitet hat? Die Herrlichkeit im Himmel, sein Reichtum. Ich musste gerade wieder dran denken, als Sarah es erzählt hat, wie sie mit Jesus getanzt hat. So ein Reichtum ist gemeint. Reichtum, den wir nicht mit Geld oder sonst irgendwas beziffern können. Wenn der Herr unser Herz erfüllt mit seiner Liebe, können wir reicher sein? Ist das immer der Fall? Nee, ich muss ihn jedes Mal neu suchen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, wenn ich Ingrid nur einmal am Tag sage, so ich liebe dich und das so als Form, das würde ihr nicht reichen, da bin ich ganz sicher. Wenn ich ihr nicht meine Liebe zeige und nicht nur mit Worten, dann würde meine Frau eingehen. Ich würde sie vernachlässigen. Und wie oft gehen wir mit Jesus so um, dass wir ihn vernachlässigen? Weil wir nicht erkennen, wie sehr er uns liebt. Der Reichtum, diese Liebe von Jesus, die gehört uns. Die hat er uns versprochen, die gehört uns. Aber wir müssen sie oft genug auspacken. Wir gucken manchmal nur auf das Äußere, auf das Geschenkpapier, aber wir packen sie nicht aus. Wisst ihr, ich wollte eigentlich noch einen Hinweis geben. Ja, wir müssen ihn suchen. Habe ich vorhin gesagt, ne? Suchen, um das Geschenk auszupacken. Was heißt denn, ihn zu suchen? Wie suche ich ihn denn? Welche Mühe muss ich mir machen, um dahin zu kommen, wieder an die Quelle zu kommen? Weißt du, du hast so ein wertvolles Buch zu Hause, vielleicht sogar mit. Ja, das kenne ich doch schon alles, das habe ich doch schon 25 Mal durchgelesen. Und wenn es nur einmal ist, ich weiß ja nicht, wo du schon bist und wie du bist. Weißt du, ich weiß nicht, wie oft ich das schon durchgelesen habe, aber ich kann dir sagen, ich kann jedes Mal wieder was Neues entdecken. Und der Herr kann durch welchen Text auch immer zu mir reden, mir Dinge offenbaren. Augensalbe, du hast die Augensalbe schon. Du erkennst sie manchmal nicht. Aber es macht Mühe. Ja, es macht Mühe, in der Bibel zu lesen und Dinge zu lesen, die ich schon mal gelesen habe. Was sollen sie mir denn noch sagen? Und da kommt die Haltung. Ja, Jesus, du kannst mir was sagen, selbst wenn ich es schon kenne. Versteht ihr? Das ist eine Haltung. Ich mache mir die Mühe. Und manchmal ist es Mühe. Oder zu beten. Ist das Mühe? Beim Beten bist du müde und denkst an sonst was. Und es ist Mühe, sich immer wieder darauf zu konzentrieren und sagen, ja, Jesus, ich will mit dir zusammen sein. Ich will auf dich hören, ich will hören. Und dann hörst du nichts. Ist das nicht mühsam, manchmal zu hören und er redet nicht und er wartet und du wartest auf ihn? Wie das Volk Israel damals die Wochen gewartet hat und sie wurden ungeduldig und dann haben sie doch lieber was anderes genommen. Der Krimi ist dann doch interessanter als die Bibel. nichts gegen einen Krimi zu lesen, ist überhaupt nichts dagegen. Aber die Bibel, da ist der Reichtum drin. Und ich muss mir die Mühe machen, ich muss die 8 Kilometer laufen, um uns zur Quelle zu kommen. Versteht ihr? Ich will mir kein Aquädukt bauen, damit das leichter geht, damit ich mich nicht mehr die Mühe habe. Es reicht nicht, morgens nur sein Andachtsbuch zu lesen. Das ist nicht Bibellesen. Das ist gut, ein kleiner Hinweis, aber das reicht nicht. Um wirklich an die Quelle zu kommen, muss ich gehen, muss ich mir die Mühe machen. Und das sind jetzt nur 2 Sachen. Ja? Zum Gottesdienst gehen, die Mühe machen, ja? Das gehört auch dazu. Jesus klopft heute Morgen an. Er sagt das in diesem Text auch. Ich klopfe an. Ich klopfe an. Und der aufmacht, zu dem komme ich rein. Jetzt bist du gefragt. Machst du auf? Lässt du Jesus rein? Wenn du Jesus noch gar nicht eingeladen hast, dann ist heute Morgen die Gelegenheit. Lad Jesus ein. Die ihn aufnehmen, hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Wenn du noch nicht weißt, dass du ein Kind Gottes bist, heute Morgen ist die Gelegenheit, du kannst Kind Gottes werden. Es ist so schön, Kind Gottes zu sein. Aber du musst es erleben. Ich kann dir davon vorschwärmen, aber du wirst es nicht erleben, wenn du das Geschenk nicht auspackst, wenn du ihn nicht in dein Leben reinlässt. Gib dich nicht zufrieden mit der Verpackung. Gib dich nicht zufrieden, in der Gemeinde zu sein oder Gottesdienste zu besuchen. Gib dich nicht zufrieden, sondern hab Hunger nach mehr. Es gibt mehr. Jesus lebt. Jesus lebt. Wir glauben nicht an einen toten Gott. Wir glauben nicht nur an die tollen Worte, die Jesus gesagt hat. Nein, Jesus lebt. Und er sagt nicht nur was, sondern er tut es auch. So gib dich nicht zufrieden mit der äußeren Verpackung. Und sag bitte nicht, ich habe schon alles. Ich garantiere dir, du hast nicht alles. Es gibt noch so viel mehr. Entdecke es. Amen.